Welcome back, Screenlights mit einer neuen Episode.
Mit Lily M.
Und Christoph P. Are you there, Lily? It's me, Christoph.
I can hear you, yeah, yes. I can hear you.
Bevor wir uns diesem Thema widmen, fahren wir jetzt erstmal in die Wüste, würde ich sagen.
Dort, wo wir uns sehr wohlfühlen, also ich zumindest.
Sky Valley. Oder genau, so ähnlich.
So ähnlich.
In der Wüste, Death Valley. Wo mit Atombomben experimentiert wird.
Und Aliens
in den 50ern. Stimmt, darf man sagen.
Das war ist im Trailer.
Ist im Trailer, ja. Ich habe mir auch schon überlegt, kann man das sagen. Aber wir fallen mit dem Spoiler gleich durch die Tür. Wenn,
typisch.
Wenn das Marketing das selber so aufzieht, dann... Genau. Asteroid City heißt die City. Die eigentlich kommende Stadt ist, sondern mehr so ein Zwischenraum mitten in der Wüste, wo 80 Leute leben.
Wes Anderson hat sie kreiert.
Oder beziehungsweise der Romanautor, der Bühnenstückautor hat sie kreiert, über den Wes Anderson in seinem Film berichtet. Da sind wir schon bei der Schachtel.
Genau, die Rahmenhandlung. Es ist ein Theaterstück über einen Film, der dann gedreht wird. Genau. Ein Theaterstück, wie ein Film entsteht, geschrieben wird und dann gedreht wird, oder?
Und wir sind ein Film, der das quasi einfängt.
Genau, und wir sind ein Film, der das einfängt.
Und wir sind Schauspieler, die Schauspieler spielen, die Schauspieler spielen, sind.
Genau. Schauspieler spielen Schauspieler.
Es und Doppelschauspieler,
also Scarlett Johansson spielt tatsächlich eine Schauspielerin.
Genau, sie spielt quasi so den größten Teil der 50er Jahre, der auch dort landet. Aber was passiert dort überhaupt in Asteroid City?
Familien aus ganz Amerika treffen sich dort, damit ihre Kinder eine Convention abfeiern können, weil die alle so genial sind und Erfindungen, technische Erfindungen, oder?
Little Brainiacs.
Little Brainiacs, genau. Und zufällig ist dort halt vor, ich weiß nicht wie viele Millionen Jahren, ein Asteroid eingeschlagen. Und der ist noch dort und den kann man sich anschauen. Und es gibt halt einmal im Jahr wird dieser Asteroid Day gefeiert. Mhm. Und genau, viele quirky, lustige, liebe Kids mit ihren noch weirderen und quirkyen Eltern. Und dann erscheint auch noch ein Alien.
Genau,
und
bricht quasi die ganze Ordnung auseinander.
Aber ein Liebes, kann man das sagen?
Ja,
darf man muss sich nicht
fürchten. Es ist fürchten. So, wie man sich in Wes Anderson Alien halt vorstellt auch. Ne? So, ja, schrullig,
ja.
Auch wohlmeinend, will man.
Wohlmeinend, ein bisschen schüchtern auch, würde ich sagen.
Genau. Ist auch gleich wieder weg.
Ja.
Und bringt dieses ganze Gefüge dann ein bisschen so auseinander, also wenn dann halt unter Quarantäne gestellt und
genau.
Weg, wenn ihr das sucht und.
Und es ist halt typisch, wir haben schon gesagt, diese Schachtelgeschichte, Rahmengeschichte, aber es sind einfach die Themen sind so mannigfaltig wie die Charaktere, würde ich sagen. Oder es, ja, es geht nicht nur um Aliens, es geht um Isolation, Quarantäne, das Fremde, Schauspielkunst, Trauer, Tod, dysfunktionale Familien, wenn dich der Schwiegervater nicht gern hat und so. Also alles und nichts wie immer bei uns.
Also alle Wes Anderson-Themen fast in einem diesmal. Ja.
Aber finde ich, was gleich sehr positiv ist, weil ich habe den Film ja total abgefeiert, du nicht.
Ich nicht so.
Ich sehr. Sehr on point, sehr knapp, weniger Plot und mehr, ich finde schon. Also im Vergleich zu French Dispatch ist ja viel weniger los. Und ich finde, es sind so knackige, weiß ich nicht, 100 Minuten, sage ich jetzt einmal circa, dass der Film ist, nicht mehr. Und die vergehen auch total schnell, finde ich.
Ich finde, er hat mehr Plot. Er hat zumindest eine viel, viel kompliziertere Struktur als French Dispatch, wo quasi dann die Kurzgeschichten hintereinander waren, die dann ineinander greifen. Aber hier ist es ja quasi wirklich die Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte mit Metaebenen Deluxe eingezogen. Lustig. Die ganze Zeit. Und ich finde, es verliert sich dadurch ein bisschen so in dem, was der Film irgendwie so sagen will.
Aber der Film, ich weiß nicht, ob der Film so viel sagen will. Ja, ich glaube, es geht darum, es gibt diesen Song, das kann man vielleicht spoilern, das kann kommt jetzt im Trailer nicht sagen. Ich glaube, Jarvis Cocker singt den und er sagt irgendwie, wie geht das? You have to fall asleep to wake up oder so? Oder you have to fall asleep to open your eyes? Oder irgendwie so. Geht das? Und ich glaube, genauso muss man den Film auch angehen. Also man muss sich da so reintauchen in diese Welt und das einfach genießen und mitleben.
Mitleben, ja, das ist sowieso immer die die Sache, die man machen will, wenn man einen Film sich anschaut. Ja, aber man, also durch diese ganze künstliche Distanzierung, die immer so passiert, durch die ganze Struktur, kippt man immer wieder raus, finde ich. Es gibt ja das eine Szene, das ist auch ein Spoiler, Bryan Cranston quasi moderiert ja die ganze Twilight-Zone-artige Rahmenhandlung und dann taucht er halt plötzlich mitten im Film oder im Set oder wie man es nennen will, auf und dann sagt er kurz, hier gehöre ich ja gar nicht hin und verschwindet wieder. Das sind so Inside-Jokes, so, die den ganzen Film dann schon ein bisschen aushebeln, in dem, was er so sagen will. Über Eltern, Kinder, Tod und was auch immer. Ja
ich verstehe, dass man da vielleicht dann rauskommt aus dem anderen Plot, aber für mich hat das eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Vor allem auch, weil es visuell wieder mal so ein Highlight war.
Da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall darauf einigen.
Dass und für mich der, also farbenmäßig der schönste Wes Anderson mit Abstand. Und ich habe schon geschaut, es gibt die ärgsten Subreddits zu dem Color Grading, weil es ist so sensationell, es gibt so Orange-Rot-Töne, die so total rauspoppen und die Scarlett Johansons Lippenstift so ähnlich ist wie das Rosa im Himmel und so, also wenn die Sonne untergeht. Es ist sensationell, die Farben. Also ich möchte einfach nur eintauchen.
Ja, es ist also fast jeder Stil könnte dann das Bild aufhängen an die Wand. Daran hat man es ja quasi bei ihm eh nie. Und man vergisst, glaube ich, immer ein bisschen, dass der Kameramann noch ein wahnsinniger Koryphäe ist. Es wird nie, wenn es immer Wes Anderson Look, aber ich vergesse selber den Namen immer. Robert Eoman,
genau, schon
der fast jeden Film von ihm macht. Und ich glaube, der ist schon ein integraler Bestandteil in der ganzen Ästhetik auch.
Ja, das glaube ich schon. Obwohl ich mir sicher bin, dass er beim Color Grading sitzt und immer sagt, nein, more red, more orange. Und genau, und wenn wir schon beim Visuellen sind und die Kostüme, er hat auch wieder zusammengearbeitet mit der, warte mal, wie heißt sie nochmal, die ist auch so sensationell, Milena Canonero, die auch die Kostüme gemacht hat für viele Kubrick-Filme, wie zum Beispiel Clockwork Orange oder Barry Lyndon. Und auch für Marie Antoinette, Sofia Coppolas Marie Antoinette. Und auch die stechen sofort heraus, diese 50s-Kleider, so ein bisschen so Mrs. Maisel-Style. Und ja.
Ja, Production Design generell. Es ist halt, das spielt halt quasi so einem, also da ist halt wirklich nichts außer so ein Motel, ein Reparatur, Autoreparatur-Ding und mehr ist er da gar nicht. Und
nein, nur die Wüste, die endlose Wüste.
Und dann ist halt alles so akribisch, immer natürlich symmetrisch geframed und man sieht immer so Shot, Gegenshot und.
Es wird dann immer so weiter gepannt, weiter geschwenkt, genau, zum nächsten. Ja, wunderschön. Ich habe eh gesagt, für mich sollte es ein eigenes Genre geben für Filme, die an Tankstellen in der Wüste spielen. Ja. Ich finde das so schön. So wie Pokerface oder so, die eine der Folge. Ich finde, es sollte ganz, ganz viele von diesen Filmen geben. Bitte mehr in so sonnengetränkte Farben in der Wüste und Tankstellen und coole Autos und so.
Das ist lustig, weil es ist ja wirklich wie ein Roadmovie, außer der ist ja nicht bewegt.
Nein.
Das ist so ein Roadmovie, der einfach gleich mal stehen bleibt am Anfang und dann auch dort bleibt, was ist. Und natürlich, also wenn man sich das anschaut, gibt es halt wirklich tausend Details, die man halt wirklich liebschätzen kann und wertschätzen kann und auch wirklich in die kleinste Nebenrolle natürlich Star besetzt, es gibt Jeff Goldblum, Auftritte, die man kaum wahrnimmt, oder Willem Dafoe, also alles seine ganzen.
Margot Robbie, zuerst noch auf einem Stillfoto zu sehen.
Und das war ja die Szene, die mich am meisten berührt hat, lustigerweise, weil die war halt so künstlich, diese Szene. Margot Robbie spielt quasi die Frau des Protagonisten, die schon gestorben ist, für dieses Theaterstück oder den Film, wie immer man das sieht. Und die sprechen dann über etwas, was nie passiert ist, in einer Produktion, die es eigentlich gar nicht gibt, die es quasi nur in diesem Film gibt. Und das war das fast das Berührendste am Ende dann, lustigerweise. Ist jetzt auch ein kleiner Spoiler, aber irgendwie auch nicht was. Und das hat mich dann komischerweise sehr berührt.
Mich haben auch einfach die Gespräche mit den Kindern über die Mutter berührt. Und ich finde, das kann er schon auch. Deswegen hat er mich auch ein bisschen so an die Royal Tenenbaums, also diese Ära erinnert, dass er halt obwohl alles so stiff ist und alles durchkomponiert ist und mathematische Präzision und Farbe und Einstellung, das und dieses monotone Sprechen, halt dieses typische Wes Anderson, wie die Charaktere halt so in einem durchsprechen, trotzdem, dass die Emotionen, dass man die spürt und dass die echt sind. Und das ist schon eine Kunst, dass er das, auch für die Schauspieler und Schauspieler natürlich, dass die das so ausarbeiten und so rüberbringen, dass es dich trotzdem mitnimmt und dass das nicht einfach nur so ist, okay, whatever. Nächstes Gimmick bitte. Und also die sind echt, die Emotionen, finde ich.
Ja, es hängt auch mit den Schauspielern zusammen. Dass, wenn du wirklich die Besten der Besten immer bekommst, dann können die das quasi auch in dem ganzen künstlichen Umfeld auch dann trotzdem was Echtes generieren. Ja.
Was die Maya Hawke zum Beispiel gesagt hat, was ich ganz interessant gefunden habe, sagt sie, wenn sie Dialoge oder ihren Text lernt, normalerweise schreibt sie sich das alles runter ohne Beistriche, ohne Punkt und so, also damit sie da ihren eigenen Rhythmus findet, ne, wie die Person jetzt redet. Und sie gesagt, bei Wes Anderson, das ist der einzige Regisseur, wo sie wirklich jeden Punkt, Strichpunkt, Doppelpunkt, Komma so lernt, wo das halt gesetzt ist, damit das dann auch wirklich passt für. Und auch der Bryan Cranston hat gesagt, das erste Mal, als er gedreht hat mit Wes Anderson, hat er gesagt, ja, yeah, great, Brian, that was amazing, just please, way faster, so much faster. Und er so, oh Gott. Und die haben, also das ist schon, das muss man sich auch überlegen, wie viel Dialog die haben und auch Monolog, also Text einfach, was die da hinlegen müssen in kürzester Zeit. Aber ich finde, es macht immer Spaß da. Auch wenn man ein paar Sekunden hinterher hinkt immer. Ja.
Und vor allem, was mir noch aufgefallen ist, man merkt halt schon, also den Trend der letzten Jahres oder so vielleicht, diese ganzen KI-Wes Anderson-Simulationen, wie scheiße die im Gegensatz zum echten Ding dann sind. Also wie wenig man das quasi nachbauen kann. Mhm. Das merkt man beim Original schon. Das ist mit dran gedacht, okay, das ist eigentlich fast nicht zu replizieren, obwohl es vermeintlich so einfach
voll wirkt, ja. Und auch wenn man das vielleicht sozusagen, also man hat es ja immer wieder irgendwo zitiert in Werbungen, Gucci-Werbung oder ich weiß es nicht was und auch persifliert, auch wenn das vielleicht funktioniert und man sagen kann, das gibt es ja ganze Insta-Accounts, so ja. Wes Anderson-Stil und Accidentally Wes Anderson und so, aber er ist dann doch mehr. Und das finde ich, hat eben Asteroid City bewiesen, doch mehr als jetzt nur die Ästhetik. Also du kannst das vielleicht nachmachen, aber es geht dann doch auch um die Charaktere, die Beziehung zwischen ihnen, die Konflikte, die sie da durchmachen und so. Und das ist dann einfach, allein auch Scarlett Johansons Figur, finde ich, die ist nämlich nicht uninteressant, das ist diese, sie ist ein bisschen so eine Diva, wie du sagst, einer der größten 50s, aber sehr auch wie soll ich sagen, jetzt nicht so, dass sie permanent irgendwelche Nervous Fits hat oder sowas. Also sie hat sich schon sehr im Griff, ist eine sehr strenge Mutter und übt da auch rigoros ihre Szenen. Und da gibt, ich weiß nicht, ob man spoilern kann, aber sie übt halt auch eine Suizidszene und sowas. Und da, wie das mit so einem Deadpan-Face, halt, wie sie das macht, dann das kann man halt, das kann keine KI schreiben und das kann man halt nicht so leicht nachmachen, finde ich. Also diese Figuren in all ihrer, in all ihren Facetten, oder?
An Scarlett generell wird die KI scheitern, weil das ist einfach jetzt zu einzigartig.
Außerdem ist, naja, sie ist die KI, sie ist anders, sie ist das ja, kennen sie, ist ja das
Alien. Ja, ist ja, das ist ja doppelt.
Genau. ja, was noch?
Was noch? Also wie gesagt, ich war nicht so ganz begeistert. Mir hat es dann ein bisschen erinnert an so die zu nerdig verstiegenen, wir sehen das in Filmen der Vergangenheit, so Da Chilling Limited.
Ah eben, ich finde nicht.
Aber nicht, da bist ja auch an die ganz frühen Sachen, die du gesagt hast, ein bisschen war es halt schon vielleicht auch Rushmore oder so. Vor allem
aber wir haben ja sowieso andere Wes Anderson Favorites. Ne? Also meine Wes Anderson Favorites sind Rushmore, Bottle Rocket, Royal Tenenbaums. Und jetzt Asteroid City. Und deine sind ja genau die anderen, oder?
Ja,
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom ist nicht so Fave. Ja. Aber weil der halt so Gefühlsebenen hat, die da jetzt schon ein bisschen fehlt. Also für mich zumindest. Also das ist komplett. Aber das wäre wirklich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, weil die Helden in Moonrise Kingdom sind ja, glaube ich, etwa im selben Alter wie die
Margaret.
Von Are You There, God? It's Me, Margaret.
Genau.
Den Film, über den wir jetzt reden, ne?
Genau, wollen.
wir haben dann jetzt einfach mal dreisterweise geschaut. Ich weiß gar nicht, ob der jemals ins Kino kommen wird bei uns. Das ist
glaub so.
Maybe. Mhm. Aber ist ein Klassiker der amerikanischen
Literatur.
Jugendliteratur, ja.
Judy Blume.
Von Judy Blume. Auch oft zensiert anscheinend, habe ich ein bisschen eingelesen.
Ah, wirklich?
Also muss man es lesen oder man liest gar nicht, man kennt es gar nicht. Okay. Man kann sich ungefähr vorstellen, in welchen Bundesstaaten es so und in welchen es so ist. Eigentlich fast unvorstellbar, weil es ist eigentlich so süß und harmlos, wie ein Buch noch nur sein kann. Das ist eigentlich um ganz normale Tatsachen, Fragen, ja. Frauenfragen
ja.
Sich dreht, oder?
Ja, einfach das Erwachsenwerden und... Ja, natürlich stellt man sich, also was ist Gott, wer ist das? Aber das ist jedes Kind, oder? Also es ist eben, wie wir gesagt haben, es ist so diese Coming-of-Age-Fragen halt einfach, ja.
Es ist in dem Sinn vielleicht ein bisschen spezieller, weil es halt viele Coming-of-Age-Filme, die man kennt, die spielen ja später. Mhm. Die spielen ja quasi mit 15, 16, 17. Und das steckt ja schon mit 11 ein. Das ist quasi so Preteen.
Ah, ich dachte, das ist 12. Oh, vielleicht ist sie 11. Ich glaube, sie
wird 12. Jedenfalls Preteen und sie ist eigentlich... Also Margaret wächst in New York auf, ist so ein kleines City Girl in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Und wie die Welt dann halt zusammenbricht, nachdem die Eltern verkünden, dass sie nach New Jersey ziehen müssen. Von ihrer geliebten Oma auch weg, von der coolen jüdischen
Katie
Oma.
Bates, ja.
Genau, von dem ganzen Kulturding. Und die Oma sagt dann nur, ja, das sind die Mafia in New Jersey und warum zieht ihr da hin?
Und sie hat recht, ich meine, das ist schon... Schlimm, New York. Vor allem mit New York in den 70er Jahren. Also da gibt es eine Szene, wo sie aus dem Kinderzimmer, also auf die Straße runterblickt und man sich denkt, oh, that's Martin Scorsese, er seine Filme. Das hat er die ganze Zeit gemacht, so runtergeschaut und beobachtet, was auf den Straßen passiert. Und she could have been a little Martin Scorsese in the making. Aber nein, die Eltern mussten nach New Jersey ziehen.
Und New Jersey war halt damals wirklich so
suburban.
Schöne
Horror.
Einfamilienhäuser.
Langeweile pur halt. Ne?
Genau, und da lebt sich dann halt langsam ein, neue Freundinnen.
Mhm. Und schreckliche, also ja, eine auch, schreckliche auch, neue Freundin. Auch,
genau,
ja.
Die erste Freundin ist quasi so die Queen Bee halt, die immer so...
Die Blonde.
Die alle so ein bisschen so nach ihren
die alles,
steuert.
Die ist ja. Die Bestimmerin. Genau. Bestimmt alles.
Genau, dann gründen sie quasi so eine
Aber ihre Eltern, Gang. Ihre Eltern sind, müssen wir noch erwähnen, ja, weil die sind sehr wichtig, sehr süße Eltern. Jeder würde sich solche Eltern wünschen. Die Mutter ist Rachel McAdams und der Vater ist Ben Safdie. Ben Safdie, Fangirl, habe ich mich natürlich sehr gefreut.
Genau, die Mutter ist fast so ein bisschen so ein Hippie noch, so Künstlerin, Malerin.
Genau, Künstlerin, genau.
Die aber quasi auch aus ihrem Ding so ein bisschen rausgeworfen wird, weil er kriegt ja den Job in New Jersey und sie quasi auch dann ein bisschen so...
Und sie kommen aus ganz verschiedenen Welten. Also er kommt eben aus dieser New Yorker, Jewish, wohlsituierten Familie, würde ich jetzt einmal sagen. Also den Großvater lernen wir nicht kennen, vielleicht lebt er nicht mehr, aber die Oma hat eine tolle, vollgestopft mit tollen Bildern und Juwelen und Schmuck und tollen Outfits und sowas, Wohnung in New York. Und die Mutter, erfahren wir dann eben, kommt aus einer sehr, wie soll man sagen, christlich, fast fundamental, Familie und die haben dann jeglichen Kontakt abgebrochen mit der Tochter oder auch mit der Familie, weil als sie eben den Vater kennengelernt hat, ihren Ehemann, haben sie gesagt, sie wird jetzt in der Hölle schmoren, weil er Jude ist. Und deswegen
erziehen sie das Kind halt quasi komplett areligiös, ne? Also gar nichts.
Genau, das ist gar nicht Thema.
Genau, und deswegen es gibt also quasi die zwei Phasen ihrer, als Erwachsenwerden, das ganze Körperliche, das sie herbeisehnt, mehr oder weniger, und dann halt dieses ganze Spirituelle, würde ich es mal nennen.
Wohin, und das ist sehr süß, also mit all ihren Freundinnen versucht sie andere, also Religionen probiert sie aus, geht sie mit denen in die Kirche, dann geht sie mit der Oma in die Synagoge, dann geht sie mit ihrer schwarzen Freundin zu so Gospel, Messe und dann geht sie auch in die katholische Kirche, also in eine römisch-katholische, Beichtstuhl und so. Das hat sie total interessant gefunden, was man da eigentlich macht. Also das ist sehr süß, wie sie das so alles mal ausprobiert. Sie geht so shopping for religion.
Und wir wollen nicht verraten, wie es ausgeht.
Nein, natürlich nicht, wofür sie sich entscheidet. Aber es Genau, das war sehr, sehr süß, finde ich. Das, was ich nicht ganz verstanden habe, also einige Dinge. Also erstens einmal, das Buch ist, glaube ich, vor 49 Jahren erschienen oder so. Ja. Das ist die allererste Verfilmung, weil die Autorin, die noch immer lebt, verweigert hat und gesagt, genau. Nein, sie verkauft nicht die Rechte, das ist genau. Und jetzt hat sie zum allerersten Mal, ich weiß gar nicht warum, ja gesagt, sie ist auch Producerin, also Executive Producer, glaube ich. Ich frage mich, warum gerade jetzt, dass das Buch verfilmt wird und für wen ist dieser Film tatsächlich? Weil die Generation, also schon meine Generation, war ja schon viel aufgeklärt. Also wir reden hier von Mädels, die eben in den 70er Jahren 12 waren, und die keine Ahnung haben, wie der menschliche Körper funktioniert, die sich irgendwie Anatomiebücher vom Vater oder vom Bruder ausborgen und so. Also eine sehr naive, was auch zu dem Zeitpunkt war es natürlich schwieriger, an Informationen zu gelangen und so. Man hat vieles entweder von den Eltern oder von den Brüdern oder Geschwistern mitbekommen. Aber das gibt es ja so in der Form nicht mehr. Also die Kids heute haben ja online von TikTok bis halt Pornhub und ich weiß nicht was, sind die schon so informiert und wir entdecken unseren Körper und was passiert da und diese Faszination gibt es gar nicht mehr in der Form.
In gewisser Art und Weise ist es sicher so ein Zeitkapselfilm, klar. Aber ich finde die Themen dann doch zeitloser, als man vielleicht denkt, weil natürlich sind die Infos jetzt ganz einfach zu halten und gleichzeitig ist aber die Unsicherheit nicht weniger geworden, glaube ich, und die Emotionen, die dahinter stecken und so, das alles, was man so, man weiß ja trotzdem nicht mit 11, wer man jetzt dann ist oder wie
das. Nein, das nicht, aber dass es so sehr auf diese Körperlichkeit fokussiert ist und dieses Nichtwissen und wie das funktioniert und dann geht man irgendwie ins Geschäft, eben Binden kaufen.
Ja, das ist zum Beispiel zeitlos, weil ich glaube, das kann man dann mit das hat ja nicht verändert in dem Sinn, oder?
Aber es ist nie so ein Tabuthema. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man jetzt mit 13, dass das in irgendeiner Form ein Tabuthema ist oder dass man die Eltern nicht fragen kann oder die Mutter. Also das ist, ja, ich glaub, ist sehr schon out of touch. Aber es kommt vielleicht darauf an. Ja,
Eltern sind in dem Film eh komplett entgegenkommen und all kooperativ und gar nicht die doofen Eltern, die es immer so gibt und so. Zu Jugendkomödien. Ne?
Aber es ist nicht, also sie muss sie schon direkt darauf ansprechen. Also es ist nicht etwas, wo die Mutter sagt, okay, wir setzen uns jetzt zusammen. Ja, ja, ja. Besteht bei dir Interesse? Möchtest du wissen, wie das funktioniert? Was redet ihr denn so in der Schule oder mit deinen Mädels, wenn ihr abhängt oder so? Also sie ist auch schon ein bisschen unangenehm berührt, die Mutter, also in dem Moment, müssen wir jetzt drüber, okay, gut, jetzt schon drüber reden.
Ja, es gibt ja quasi das eine Abkommen hier, das Mädchenclub, dass sie alle ein Bra brauchen.
Ja, genau.
Dass sie alle so ein Buch führen, auf wen sie stehen und so.
Das genau, welche.
Und keine Socken tragen, ganz
schön. Genau,
keine Socken. Ich finde, der Film ist wahnsinnig fein beobachtet und auch so wirklich super inszeniert. Also nochmal die Regisseurin zu erwähnen, heißt Kelly Freeman Craig.
Was auch geschrieben hat, gell, das Drehbuch.
Adaptiert hat, genau. Die vor ein paar Jahren schon mit Edge of 17 auch einen wahnsinnig schönen Coming-of-Age-Film gemacht hat.
Okay, den habe ich nicht gesehen.
Mit Elise Steinfeld. Mhm. Die hat da wirklich so ein Auge dafür. In dem Film gibt es so ganz kurze Szenen, wie zum Beispiel erstens mit dem Nachbarsjungen, der immer den Rasen mit, der hebt nur ganz kurz den Arm, man sieht so die Haare drunter und das ist sofort so, man
checkt, weiß genau, ist weiter als ich oder so.
Da ist was im Busch.
Nein, es ist wirklich süß gedreht. Auch interessant ist, dass die Eltern, wir bekommen die nie mit, irgendwie was die für eine Beziehung haben, wie die miteinander sind. Also wir haben immer nur ihre Perspektive und sie nimmt halt ihre Eltern sehr selektiv wahr, wie man das halt als Kind irgendwie macht, wenn man irgendwie Geld von denen braucht oder so. Man macht sich jetzt nicht wahnsinnig viel Gedanken drüber. Wir erfahren nie, was der Vater arbeitet und so. Wir wissen nur, er hat jetzt eine bessere Job-Opportunity in New Jersey, aber was der jetzt genau macht, keine Ahnung. Und wir sehen die jetzt nie alleine, wie die Eltern miteinander reden und vielleicht über ihre Tochter reden oder so und welche Sorgen die vielleicht auch haben und so, sondern der Film bleibt sehr bei ihr, bei Margaret. Ihr und Gott.
Genau, es gibt da kein großes Drama. Also kurz haben wir gedacht, wie der Vater wegzieht, neuer Job und so an die Fablemans erinnert. Natürlich, der zu einer ähnlichen Zeit auch spielt und auch ähnliche Themen hat teilweise, aber es hat viel weniger Drama mit den Erwachsenen halt hier.
Das stimmt, und auch keine Antisemitismus jetzt in dem Sinn.
Genau,
Geschichte. Nein, es gibt eine entzückende Party, Kinderparty,
ja, Partyspiele, ja.
Partyspiele, herrlich, ja. Und dieses, in, wie heißt das, Five Seconds in Heaven oder so, ich weiß nicht, ob das bei uns jemals gespielt wurde, also ich kenne das nicht, aber es ist irgendwie so ein Trope, das in jedem Coming-of-Age-Film in Hollywood irgendwie vorkommt, dass man in diesen Kasten da reingeht und da irgendwie ein paar Sekunden oder Minuten oder wie auch immer da drinnen bleibt und so.
Genau, diese Dinge hat halt quasi jeder von uns miterlebt in irgendeiner Art und Weise, und deswegen ist es auch so relatable.
Ist auf jeden Fall relatable. Aber ich mag auch einfach die Kids, auch die anderen. Also
die Hauptdarstellerin, muss man sagen, ist wirklich fantastisch.
Warte mal, wie heißt sie? Ich habe sie mal aufgeschrieben.
Abby Ryder Fortson.
Ja, genau.
Fantastisch.
Und Abby Ryder Fortson.
Die ist wirklich sehr zu
urlieb. Ja, sehr, sehr, sehr. Ich habe aufgeschrieben, My Girl Meets Mrs. Maisel, habe ich geschrieben. Ja. Ein bisschen so. Und weil dieses New York-Ding und wie man dort lebt und auch, dass die Großmutter sie dann immer mitnimmt und dann schauen sie sich irgendwelche Broadway-Stücke an und ich denke mir, ah, so muss auch John Mulaney aufgewachsen sein und deswegen stehen die dann alle so auf Musicals und so. Also es ist schon eine eigene Welt, die da abgebildet wird. Wunderschön. Und haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich habe, glaube ich, alle meine Notizen. Genau, Judy Blume hat selber gesagt, das ist besser als ihre Vorlage. So als Kompliment.
Immerhin.
Ja.
Und ich glaube, der in Amerika ist auch ganz gut gelaufen.
Hat ganz gute
Kritiken und also Rotten Tomatoes und ich glaube auch gute Einspielzahlen und so.
Was vielleicht auch daran liegt, dass das halt wirklich jeder kennt, das Buch.
Bei uns und vor allem, dass es noch nie verfilmt wurde.
Das ist wirklich, glaube ich, der Klassiker. Das
genau. Ja. Der zweite dann dieses Alice-Ding. Wie heißt das? Dieses Tagebuch?
I don't know.
Alice, I don't know. Egal. Ja. Ich glaube, das ist so das zweite Jugendbuch, das man in Amerika. Es geht um Drogensucht. Aber
das kommt
Religion
hier,
oder Drogensucht.
Das kommt hier noch nicht vor.
Genau.
Nein, der Film ist viel zu unschuldig für solche Themen. Das ist,
nein.
Find ich auch mal gut.
Das und ist, das finde ich auch so schön und denke mir, ach. Warum kann es nicht wirklich so sein, wenn das wirklich nur die einzigen Probleme sind, an welchen Gott man jetzt glauben soll oder so. Aber nein, sehr unschuldig, sehr süß und toll gespielt auch.
Ja.
Also ich finde, Ben Safdie war teilweise, denkt man sich, er könnte auch ein bisschen der ältere Bruder sein, aber es war dann auch gut, sie sind ja junge Eltern und er wirkt so ein bisschen unbeholfen, obwohl er selber eh auch Kinder hat und so. Und meine Lieblingsszene, das ist auch eine ganz kurze, und das finde ich schön, dass sich eben die Regisseurin Zeit für sowas genommen hat. Da sitzt die Margaret zu Hause und liest ein Buch oder so und die Mutter macht irgendetwas anderes, also so ganz normaler Alltag irgendwie in der Familie Simon und der Vater steht da vor dem Plattenspieler mit einer Platte in der Hand und tanzt halt einfach nur und so war das halt damals, so hat man irgendwie die Zeit verbracht, tanzend vor dem, und sie schaut ihn einfach nur so an und das habe ich total süß gefunden. Daddy tanzt vor dem Plattenspieler zu seiner Lieblingsplatte, zu seiner neuen oder so. Auch apropos gute Needle Drops, also da muss auch wahnsinnig viel Geld reingegangen sein. Also man hört alle Hits irgendwie aus der Zeit, also so richtige Hits. Also ich habe jetzt nichts aufgeschrieben, aber es waren wirklich, also jetzt nicht nur...
Keine Insider-Tipps, das
genau.
Wirklich damals im Radio lief.
Genau, ganz große Evergreens aus der Zeit. Da haben wir gedacht, okay, das ist ja sicherlich nicht billig. Und da viel Musik, ja.
Ja, vor allem ist es so ein Film auch, also den man mit dem Budget auch, glaube ich, selten sieht, auch so diese Themen also behandelt. Weil sehr viele dieser Teenie-Dramen oder Komödien sind ja wirklich so Low-Budget-Dinge.
Mhm.
Und da hatte ich schon den Eindruck, auch mit den ganzen Ausstattungsdingen, dass das schon gar nicht so billig war und es auch gut eingesetzt wurde. Also,
das glaube ich auch, ja.
Gut. Dann schließen wir für dieses Mal wieder.
Und wir suchen Gott jetzt.
Wir suchen Gott. Vielleicht findet er uns.
Ciao.
Ciao.